ARD.
SWR Kultur. Forum.
Die Gewalt in der Mitte, welche Gefahren drohen der Demokratie? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Krawalle in Großbritannien vor etwa 3 Wochen trafen das Land wie ein Schock. Auch wenn die britische Regierung das Momentum der Randalierer schnell brechen konnte, bleibt die Frage, warum es überhaupt zu der Gewalt kam und warum sich die Gewalttäter so gut organisieren konnten. Auch in anderen Ländern gärt es unter der Oberfläche. Man denke an die Gelbwesten in Frankreich oder die Querdenker in Deutschland. Diese Leute haben das Vertrauen in den Staat verloren, fühlen sich von ihm bedroht und verraten. Wie lassen sich die Risse in der Gesellschaft kitten und wie können Demokratien ihre Wutbürger wieder integrieren? Das sind die großen Fragen, die wir hier besprechen möchten mit Wendeline von Bredow, Leiterin des Berliner Büros des Economist, Professor Oliver Decker von der Universität Leipzig und Gina Thomas von der FAZ-Korrespondentin in London. Frau Thomas, die Krawalle in mehreren Städten des Vereinigten Königreichs haben uns überrascht. Das Ausmaß der Gewalt passt einfach nicht zu unserem Bild vom ruhig seinen Tee trinkenden Briten. Der Anlass war schrecklich. Ein junger Mann mit Migrationshintergrund griff Kinder mit einem Messer an, tötete 3 Mädchen und verletzte viele weitere. Im Anschluss vermischten sich Ausländerfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft und führten zu Tumulten. 3 Wochen. Das ist keine lange Zeit. Es scheint wieder ruhig zu sein in Großbritannien, aber ist es das wirklich?
Naja, die Ursachen schwelen natürlich weiter, aber auf den Straßen herrscht im Moment Ruhe, nicht zuletzt deswegen, weil sehr hart durchgegriffen wird. Und die Handlung hat sich in den letzten 2 Wochen auf die Gerichtshöfe verlagert, wo die Täter sehr, sehr zügig verurteilt und teilweise auch zu sehr strengen Strafen verurteilt werden. Einschließlich derjenigen, die sozusagen vom Lehnstuhl aus im Online zum Krawall angeheizt haben. Und die Diskussion geht jetzt auch sehr stark in die Richtung, inwieweit das eigentlich genehmigt werden sollte, dass diese Online-Diskussion gezügelt also wird.
Da geht es um die sogenannten Hassposts.
So ist es, ja. Die auch eine Rolle gespielt haben bei diesen Auseinandersetzungen auf der Straße.
Frau von Bredow, Ihr Job ist es, einem englisch sprechenden Publikum Deutschland zu erklären. Können Sie vielleicht mal andersrum den Deutschen erklären, wie explosiv die Situation gerade in England ist?
Ich glaube, das hat jeden überrascht, also sowohl in England wie auch in Deutschland, denn das ist etwas, was man nicht erwartet hätte von einem Land, das doch den Ruf hat, sehr tolerant zu sein und auch in der Vergangenheit sehr tolerant war und sehr divers und sehr durch die koloniale Vergangenheit einfach wirklich kosmopolitisch.
Und sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Keep calm and carry on. Das ist so etwas wie das Lebensmotto der Insulaner.
Richtig, der wunderbare, das ist Stoizismus der Engländer und der eben Humor, der ja auch normalerweise dazu dienen, solche Situationen zu entschärfen. Aber deshalb, glaube ich, hat das viele sehr erschreckt, uns auch, uns beim Economist und schockiert. Und jetzt muss man natürlich, haben wir auch genau analysiert, wie es dazu kommen könnte oder was wir glauben, was dazu beigetragen hat. Und ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden zwischen den wirklichen weißen Nationalisten, das sind so wie hier in Deutschland der extreme Flügel der AfD, die Freien Sachsen, also solche Figuren. Dann gibt es einfach eine zweite Gruppe von einfach jungen Menschen, die Lust am Gewalt und Krawall hatten, egal was, das war auch dabei. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und die muss man eben, glaube ich, wirklich auch versuchen, wieder zurückzugewinnen von Menschen, die einfach verunsichert sind, die Angst haben vor der Überfremdung, vor unkontrollierter Immigration, die darunter leiden, dass die Public Services, also dass der NHS, das Krankenhauswesen, dass die Schulen, dass das Niveau überall runtergegangen ist, dass es überall Wartestangen gibt, wenn man, ich weiß nicht, einen Termin beim Doktor wird, also alle diese Sachen, und die das mit der Immigration in Verbindung bringen und sagen, es sind einfach zu viele gekommen und deshalb ist eben alles so schlecht geworden. Also das sind so diese 3 Gruppen, die da dabei waren, auch bei den Aufständen und bei den Demonstrationen.
Mhm. Und genau. Herr Decker, die Idee für diese Diskussion, und Frau von Bredow hat uns da gerade mitten reingeworfen, die Idee für diese Diskussion ist ja, über etwas zu reden, was man selten oder gar nicht wahrnimmt. Radikalisierung findet in der Regel im Verborgenen statt. Und wenn sie sich zeigt, wie jetzt in Britannien, dann wirkt es so, als komme die Gewalt aus dem Nichts. Aber Organisation und Mobilisierung zeigen auch, dass es da Subkulturen gibt, geben muss. Und dass diese gefährlich werden können für ein friedliches Miteinander. Wie gut gelingt es denn seitens der Wissenschaft, diese Schichten in der Bevölkerung zu beobachten und irgendwie zu analysieren, Herr Decker? Herr Decker? Da haben wir offensichtlich...
Entschuldigung, die Technik. Ich habe mich gemutet, um nicht die...
Nein, muten Sie sich bitte nicht. Lassen Sie, es, okay. Lassen Sie die Mute-Taste einfach in Ruhe. Die Mute-Taste ist eine Taste gegen die freie Rede und teilweise auch irgendwie technisch hinderlich. Aber die Frage haben Sie verstanden.
Ja, die Frage habe ich sehr gut verstanden. Vielen Dank. Die Wissenschaft in der Breite beschäftigt sich natürlich schon seit einigen Jahren mit Fragen von... sagen wir mal, Extremismus oder eben dem Gegenbegriff der Mitte und hat auch schon seit einigen Jahren feststellen können, schon seit Anfang der 2000er für die Bundesrepublik Deutschland, dass es einen Schutzraum im Grunde genommen der Demokratie so nicht gibt. Die Frage ist schon gar nicht falsch gestellt, wenn Sie nach den Prozessen der Radikalisierung fragen, aber vielleicht sollte man die Frage vorschalten, warum es überhaupt zu solchen Radikalisierungen von Positionen kommt. Ja, also die Einstellung der Menschen, die Frustration, die autoritäre Orientierung ist im Grunde genommen so eine Art Grundsound der Gesellschaft. Und dass sie dann handlungsleitend wird, das ist das, wonach Sie fragen, wenn Sie nach Radikalisierung fragen. Aber sie ist die ganze Zeit da. Und das ist etwas, was wir empirisch sehr gut sehen könnten, zeigen konnten in der Vergangenheit. Und jetzt auch in der Bundesrepublik sehen, immer wieder auch mit Wellen der gewaltvollen Phänomene, dass sich immer mehr Menschen auch bereit finden, genauso zu handeln, wie sie denken. Und da hat die Wissenschaft natürlich einen Köcher voll Ergebnisse, die man dann allerdings wieder auch auf das Land beziehen muss und schauen, was gilt da.
Aber weil Sie gerade schon den Vergleich wagen. So etwas wie eine Hooligan-Szene, das ist eher typisch englisch. Bei uns gibt es Vergleichbares, glaube ich, nicht. Und bei uns ist es wahrscheinlich nicht so klar und durchgängig, dass Leute sagen, dann nehme ich einfach den Hammer zur Demo mit.
Es gibt eine Hooligan-Szene, aber Sie haben recht, tatsächlich, die Hooligan-Szene unterscheidet sich auch hinsichtlich einer ganzen Reihe von Bereichen, die man beschreiben kann. Das, was Sie ansprechen, heißt in der Forschung dann auch ein Gewaltskript, also was für Abläufe, was für Prozedere, wenn man so möchte, Rituale gibt es denn innerhalb dieser Szene, auch wenn sie aufeinander trifft, dass es zu einer Gewalteskalation kommen kann. Da unterscheiden sich die Hooligan-Szenen, aber eine Hooligan-Szene mit einer sehr starken Anbindung an die extreme Rechte, die haben wir auch in der Bundesrepublik, die auch in sehr vielen Merkmalen gar nicht so unterschiedlich ist zu den in anderen Ländern, nur halt, dass die Gewaltskripte momentan noch anders ausgelegt sind. Aber auch die äußert sich zum Beispiel vor 8 Jahren in Leipzig, wo es zu einem Pogrom kam im Südwesten der Stadt, wo 200 Neonazis, Hooligans, durch den Ortsteil zogen und tatsächlich randalierten. Und es ein purer Zufall war, dass es nicht zu tatsächlich Toten gekommen ist, weil auch massiv Sprengstoffe im Einsatz waren.
So als journalistischer Beobachter, wie viel Einblick haben Sie in solche Milieus, Frau von Bredow?
In die Hooligans jetzt?
Ja, oder überhaupt in die Szene der Extremisten, der Gewaltbereiten, mit einem Wort, der Wutbürger.
Ja, ich war gerade in Sachsen und da habe ich jetzt keine speziellen Wutbürger getroffen, aber ich bin in einen Ort gefahren, der heißt Glashütte. Und das ist weltberühmt sogar, weil da eben diese fantastische Uhren hergestellt werden. Das ist Uhrenmekka von Deutschland. Und gleichzeitig wählen in Glashütte eben über 40%, haben über 40% bei den EU-Wahlen für die AfD gestimmt. Und da hat mich schon interessiert, wie das kommt. Also gerade so ein eigentlich wohlhabendes Städtchen, wie da doch sich so viel Frust angestaut hat, dass eben so viele von den Bürgern für die AfD wählen. Und der Bürgermeister, mit dem ich dort sprach, der sagte mir eben, na, er glaubt, dass zwischen 17% und 22% in Sachsen einfach die AfD wählen, egal ob da Mickey Maus der Kandidat ist. Das ist einfach ihre Partei oder jetzt im Moment ist das ihre Partei. Und davon ist dann wieder ein Teil ganz extrem, wie es eben, sagen wir, diese Freien Sachsen, das sind im Grunde schon Neonazis. Aber nicht alle AfD-Wähler sind Hooligans oder Neonazis. Da muss man dann eben auch wieder unterscheiden. Das ist dann auch eine große und teilweise diverse Gruppe. Also so sehe ich das in meinen Recherchen. Das ist, weil die Gruppe so groß geworden ist von AfD-Wählern, gibt es da inzwischen viele Nuancen.
AfD, da sind wir noch irgendwie halbwegs auf dem demokratischen Spielfeld, weil es ist eine wählbare Partei. Etwas anderes sind die Randalierer, die Krawallmacher, die Aufrührer in England, in London. Frau Thomas, wie ist es bei Ihnen? Begegnen Sie denen manchmal? Sehen Sie das oder ist das eine verdeckte Szene?
Also die Hooligans, die Fußball-Hooligans, die in den 80er Jahren, 90er Jahren Schlagzeilen machten, die sind jetzt anderwärtig tätig. Es ist ganz interessant, dass eine der Hauptfiguren in der ganzen Debatte, Tommy Robinson, der gar nicht wirklich Tommy Robinson heißt, aber sich den Namen eines bekannten Fußball-Hooligans zugeeignet hat, den er bewundert, dass er aus dieser Szene kommt, dass er aber auch sehr stark vernetzt ist international. Zum Beispiel hat er neulich ein Interview geführt mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones in Amerika. Und er war eine Zeit lang, hat er geleitet, den britische Zweigstelle von Pegida. Also es gibt so eine internationale Dimension, glaube ich auch. Dieser Tommy Robinson,
ich habe gerade mal geguckt, der richtige Name ist Stephen Christopher Yaxley Lennon.
So ist es,
das muss man wirklich sich nicht merken.
Er hat einen Doppelnamen, weil er den Namen seines Stiefvaters angenommen hat. Mhm. Also, und er ist verschiedentlich wegen lauter verschiedenen Vergehen ist er im Gefängnis gewesen und hat sich deswegen auch mehrere Identitäten zugeeignet. Mit einer ist er auch mit einem falschen Pass nach Amerika eingereist. Das hat ihm eine weitere Strafe
eingebracht. Aber ist das so ein charismatischer Typ, ja, der wirklich ist, seine Jungs irgendwie zur Gewalt aufheizen kann?
Er heizt zur Gewalt an. Er schreibt Bücher. Er benutzt natürlich auch das Internet sehr geschickt. Dankt Elon Musk ausgiebig dafür, dass er auf X jetzt wieder sein Gift streuen kann. Aber wie stark diese ganzen Unruhen, die jüngsten Unruhen organisiert worden sind von ihm oder anderen, das, glaube ich, ist sehr fraglich. Das sind sehr viele Zufallstäter gewesen, die im Sommer auf den Straßen waren, was nicht heißt, dass sich da eine sehr starke Wut aufgestaut hat, die sich bei solchen Anlässen entlädt. Also die Wut ist da, das Klima ist da und wenn die richtige Konstellation zusammenkommt, bricht das aus. Aber dass es wirklich organisiert gewesen wäre, dafür gibt es nicht sehr viele Hinweise.
Ja, das hieße, glaube ich, zu unterschätzen, dass sich die Form der Organisierung massiv verändert hat. Das ist stimmt, ja, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der Bundesrepublik zu beobachten und ein allgemeines Phänomen, dass Menschen sich heute, worunter ja sehr viele Lebensbereiche in der Gesellschaft auch teilweise leiden, Vereine und ähnliche, nicht mehr in festen Strukturen organisieren. Aber es gibt eine Form von Organisierung, die durchaus auch von der extremen Rechten genutzt wird, die Online-Mobilisierung und die auch in der Hool-Szene sehr aktiv genutzt wird. Die wird in der neonazistischen Szene, in den Social-Media-Kanälen genutzt, nicht nur zur eigenen Verständigung, sondern auch zur Streuung der entsprechenden Motive, die es da geht. Das ist sehr viel Verschwörungsmentalität, auch in Großbritannien, bei der British National Party, bei der English Defence League, an die Sie gerade sozusagen als Schwester gehabt haben, als Schwesterorganisation sozusagen der Pegida mit auftritt, wenn man so möchte. Und das ist etwas, das ist einerseits sehr wichtig zu sehen, andererseits ist es ja nicht sozusagen natürlich nicht nur einfach ein, wie soll man sagen, Priesterbetrug. Die predigen ja nicht, um die Leute zu mobilisieren, irgendetwas, Hauptsache es kommt an. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass sie es machen, weil sie wissen, dass sie damit die Menschen erreichen. Das macht die AfD in Deutschland über TikTok. Das machten alle extrem rechten Organisationen, nutzen diese Online-Mobilisierung für die Offline-Mobilisierung. Und es klappt wiederholt, beständig. Wir können das in Wellen sehen. Und wenn wir das nicht verstehen als eine neue Form der Organisierung, die durchaus greift, dann greifen wir zu kurz. Und wir greifen, glaube ich, auch zu kurz, wenn wir bei aller Vorliebe für Differenzierung zu stark sozusagen Ränder abgrenzen von sozusagen denen, die dann empfänglich sind für bestimmte Botschaften, weil viele Dinge in der Gesellschaft anders laufen. Es ist so, dass wir am Rand, im Extrem etwas Allgemeines sehen. Das ist im Grunde genommen eine Erkenntnismöglichkeit, die innerhalb der Wissenschaft, die sie durchzieht. Wir schauen uns besonders extreme Ausforderungen an Ausformungen an, um etwas über das Allgemeine, den allgemeinen gesellschaftlichen Betrieb, das allgemeine psychische Funktionieren zu verstehen. Und es ist nicht trivial, dass wir es hier mit Nationalismus, Rassismus zu tun haben, der eben nicht nur bei den weißen Rassisten dann verfängt, sondern einen Resonanzraum bei dieser erlebnisorientierten Jugend findet, wie Sie das vorhin nannten, Frau Bredow. Also Sie haben einen anderen Begriff verwendet, aber wo es um die Erlebnisorientierung geht und eben die sozusagen ein Kleinbürgertum, das frustriert ist. Die könnten auch auf andere Motive ansprechen, die sprechen aber genau auf diese Motive an. Und das hat etwas mit der Gesellschaft insgesamt zu tun und es betrifft eben leider nicht nur Großbritannien, sondern durchzieht momentan alle westlichen bzw. auch östlichen Industrienationen.
Wenn wir über Radikalisierung sprechen, können wir den Fokus unterschiedlich weit aufmachen. Wir können uns anschauen, wie Individuen sich radikalisieren oder radikalisiert werden, ganze Gruppenorganisationen oder schließlich auch die gesamte Gesellschaft. Auch das ist ja historisch schon vorgekommen. Gucken wir nochmal auf die Keimzelle des Radikalen. Also wie radikalisiert sich ein Individuum? Liegt es da am Charakter? Liegt es am Umfeld? Liegt es am Internet? Sie haben ja Ihre Arbeiten angesiedelt, sozusagen eine Grenzlinie zwischen Psychologie und Soziologie, Herr Decker. Was ist da das ausschlaggebende Moment? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Das ist tatsächlich so leicht nicht zu beschreiben, aber an erster Stelle, also ich bin von Haus aus Psychologe und meine Professur hat die Denomination Sozialpsychologie. Es geht also um diese Grenze, über die Sie sprechen. Aber das Primat, würde ich sagen, liegt bei der Gesellschaft. Es geht immer um die Frage, wie wachsen Menschen an die Gesellschaft an? Wie werden Bedürfnisse gestaltet? Wie viel Gewalt erfährt ein Mensch in seiner Vergesellschaftung? Keine Vergesellschaftung bis in bisherigen Gesellschaften konnte ohne zumindest minimale Gewalt vollzogen werden und wie viel bleibt auch offen und wie viel Ambivalenz entsteht dadurch auch gegenüber der Gesellschaft, die sich dann eben auch wiederum gegen die Gesellschaft selbst richtet. Das, was die Demokratie bedroht, ist im Grunde genommen Produkt der Gesellschaft, auch wenn es als individueller Irrsinn zum Vorschein kommt oder Wahngebilde in den Verschwörungserzählungen, so ist es trotzdem nur zu verstehen, als Produkt von gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen sowohl die Wahrnehmung von bestimmten Verläufen, ihre Interpretation und die Bedürfnisse nach bestimmten auch Projektionen verstanden werden können. Und da sind wir tatsächlich, können wir sehen, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren auch in zunehmend kürzeren Abständen zunehmend höhere Ausschläge feststellen können an solchen autoritär aggressiven Manifestationen und Ich würde sagen, dass auch so etwas wie jetzt, was Sie vorhin auch ansprachen, noch von Bredow, glaube ich, mit dem Besuch in Glashütte und der Ansprechbarkeit zum Beispiel in Ostdeutschland für die Parolen der AfD und noch weiterer neonazistischer Parteien, dass das etwas zu tun hat durchaus mit der Entwicklung der letzten 30 Jahre. Und die ist vielleicht zum Teil gar nicht nur so unterschiedlich nach dem Mauerfall gewesen, als in Großbritannien oder Westdeutschland. Sie ging nur viel schneller vonstatten, in einer viel größeren Verdichtung. Und ich spreche hier eben auch über das, was Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eben gerade in Großbritannien mit dem Thatcherismus den Ausgang genommen hat. Eine Entgrenzung im Zuge des Neoliberalismus. Und es ist kein Zufall, dass die ersten Auseinandersetzungen sozialwissenschaftlich in Anfang der 80er Jahre mit Blick auf Großbritannien von einem autoritären Populismus sprachen als Krisenreaktion auf die wirtschaftlichen Veränderungen.
Leuchtet Ihnen das ein, Frau von Bredow? Ich meine, ich verstehe es schon, wenn im Norden Englands, wo es den Leuten nicht gut geht, sich ein entsprechender Unmut aufbaut. Aber in Glashütte, wo die diese fantastischen Uhren von Lange und Söhne und Nomas zusammenschrauben, warum denn da?
Ja, das hat mir eben nicht eingeleuchtet. Deshalb wollte ich auch da hinfahren. Denn, wie gesagt, das ist ein kleines Städtchen, 6.700 Einwohner, sehr hübsch gelegen im Erzgebirge, noch gut angebunden. Es gibt eine Bahnstation da und es gibt praktisch keine Arbeitslosigkeit. Durch die Gewerbesteuer geht es dem Städtchen finanziell gut und wie gesagt, die haben diese 10, das sind also 10 Uhrmacher, die international sehr erfolgreich sind und ihre sehr, sehr teuren Uhren erfolgreich in dutzenden Ländern verkaufen, dann fragt man sich, warum da? Und das ist natürlich so eine verschiedene Gründe, aber es ist immer so ein gewisses Gefühl, dass man auf der Strecke geblieben ist, dass bei der Wiedervereinigung und Globalisierung sind eben viele, fühlen sich, als wären sie da irgendwie zweiter Klasse Bürger der Bundesrepublik geworden. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die Angestellten von den Uhrenmachern, da wohnen schon einige, sind in Glashütte, aber viele pendeln auch. Also das heißt, die Bevölkerung von Glashütte ist eher überaltert. Ne? Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, um zu erklären, warum da doch so ein gewisser Unmut ist. Und dann macht sich dann an so Sachen fest, wie dass eben der letzte Supermarkt hat eben vor einigen Jahren dort geschlossen und das Schwimmbad, das früher, da hatte man so tolle Erinnerungen daran aus der Jugendzeit, das ist eben nach einer Flut nicht wieder aufgebaut worden. Und solche Sachen werden dann, haben dann eben eine gewisse Unzufriedenheit und Unlust nach sich gezogen.
Diese Verlustängste oder Verlustgefühle beschäftigen natürlich auch die Mitte, auch die Saturierten. In England waren ja auch die Tories lange Zeit diejenigen, die solche Gefühle durchaus angeheizt haben, Frau Thomas.
Sie meinen jetzt in der Ausländerdebatte, oder?
Ja, zum Beispiel, oder, ja. Oder auch mit dem Brexit und allem.
Ja, wobei der Brexit eben diese Menschen im Norden besonders angesprochen hat, weil man ihnen versprochen hat, jetzt wird man wieder die Zügel in den Griff kriegen und die Kontrolle wieder zurückgewinnen und so weiter. Und gerade diese Leute, die sich wirklich vergessen fühlen, es ist eine Unterklasse, wenn man so will, die seit Generationen arbeitslos oft ist. Also das wirklich schon der Großvater in den 80er Jahren vielleicht arbeitslos geworden ist, als die Industrie völlig zusammenbrach. Und das hat sich in die dritte, manchmal auch vierte Generation fortgesetzt. Und bei diesen Leuten herrscht Ohnmacht. Das sind auch Leute, die oft nicht wählen. Ich meine, ich finde erschütternd, dass bei der letzten Wahl 40% der Wahlberechtigten nicht gewählt haben. Und die jetzige Regierung, die eine Mehrheit von über 170 Sitzen im Parlament hat, nur 34% der Stimmen bekommen hat. Aber eine andere Sache ist sehr interessant, finde ich, im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel. Der Premierminister hat an den Stufen zu Downing Street, wo immer große Worte gesprochen werden, wenn die Premierminister einziehen, hat er gesagt, dass es jetzt gelte, wieder zu entdecken, wer wir sind. Und diese Frage nach der Identität, glaube ich, hat sehr viel auch mit den Gefühlen, die gar nicht mal so richtig artikuliert werden, der Krawallmacher zu tun, die auch nicht, die meinen, wer sie sind, ist, niemand weiß, wer sie sind und niemand denkt an sie und das ist ihre Art, nicht an der Wahlurne, wo gar nichts geschieht, ihre Art, das zum Ausdruck zu bringen, ist, auf der Straße zu rebellieren.
Ich glaube aber, dass es diese Gruppe, die Sie jetzt erwähnen, in gewisser Weise vielleicht nicht ganz so dramatisch, weil die Thatcher-Jahre jetzt besonders brutal, wenn man will, in den Umwälzungen war in Großbritannien. Aber diese Gruppe findet man eigentlich in fast jedem europäischen Land, wo es dann eben nur so einen Funken braucht, nicht eine irgendwelche Gräueltat, die dann Emigranten zugeschrieben wird, manchmal sogar oft sogar fälschlicherweise. Es war ja auch in Deutschland mehrmals so, in Chemnitz zum Beispiel bei so Ausschreitungen. Und dann geht's los. Also das ist sehr dicht an der Oberfläche, diese Explosionsgefahr.
Ich glaube, dass die Beobachtung für uns deswegen auch so wichtig ist, diese Explosionsgefahr, weil also ich mit meinem Blick darauf auch an der Stelle sagen würde, es handelt sich dabei um ein Extrem, in dem wir auch etwas vom Allgemeinen sehen können. Denn auch in Deutschland war es ja 2015/16 so, bei den zahlreichen Brandanschlägen und Pogromen gegen Geflüchtetenheime, dass wenn das BKA die Täter ermittelt hat, sie feststellten, dass die bis dahin meist nicht mehr wegen Falschfahren verurteilt worden sind, sondern Ersttäter waren. Das heißt, wir sehen, dass etwas hochkocht und was selber wirklich die große Herausforderung ist, ist zu verstehen, warum es eine derartige autoritäre Aggression ist, die sich gegen Schwäche richtet und nicht andere Artikulationen gewählt werden. Und ich glaube, das hat sehr viel, was Sie ansprechen, auch mit dem Begriff der Identität, mit diesem massiven Wunsch nach Grenze, Abgrenzung. Es hat eben etwas auch damit zu tun, und da bin ich dann wieder bei der Psychologie, dass wir gesellschaftlich in den letzten 30, 40 Jahren eine massive Entgrenzung erlebt haben, die nicht mehr rückgängig zu machen sein wird, aber auch mit dem Stichwort Globalisierung im Grunde genommen genau das bezeichnet ist und die Menschen sich darauf auch durchaus eingelassen haben. Und genau diese, sich selber einzulassen auf etwas, was die eigenen Bedingungen, die eigenen Möglichkeiten begrenzt, führt häufig zu dieser massiven Ambivalenz, dass man etwas anerkannt hat als Autorität, als Vorgabe, was im Grunde genommen auf die eigenen Kosten geht und dann an anderer Stelle das Ventil gesucht wird. Und das sind dann halt die Fremden, die anderen. Und oftmals geht es gar nicht so sehr objektiv um die wirtschaftliche Lage, denn den Menschen geht es an vielen Orten nicht grundsätzlich schlecht, obwohl sie massive Aggressionen haben, sondern es geht eben um solche Dynamiken, autoritäre Dynamiken in der Gesellschaft, in die die Menschen verwickelt worden sind und nun versuchen, ein Ventil zu finden.
Die Gewalt in der Mitte, welche Gefahren drohen der Demokratie, hier in SWR Kultur, in der Sendung Forum, unser Thema mit Wendeline von Bredow, Professor Oliver Decker und Gina Thomas. Es gab ein Narrativ jetzt dieser Tage in Großbritannien, das sich zweifellos auch irgendwo anders wiederfindet. Es lautet auf Englisch Two-Tier Policing, also in etwa das Zwei-Stufen-Polizeisystem. Das ist ein Narrativ, indem man sagt, der Schutz, die Polizei gilt vor allem den Migranten und die Eingeborenen, die Patrioten, die werden als Rechtsextreme abgestempelt und der Polizeigewalt ausgesetzt. Das ist ein ziemlich wirksames Narrativ, auch wenn man es bei Lichte betrachte sicherlich leicht entkräften kann. Warum machen solche Erzählungen so schnell und so intensiv Furore?
Also vielleicht mache ich kurz den Anfang, weil das auch ein zentrales Forschungsthema der Sozialpsychologie ist, diese Erzählungen, und weil sie hier im Grunde genommen ein Element autoritärer Dynamik mit beschrieben haben, das in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, das sind Verschwörungserzählungen und die Verschwörungsmentalität im Hintergrund eben auch. Und das sind zentrale, die Idee des großen Austausches einer fremden Elite, die Herrschaftsinstrumente einsetzt, um die einheimische Bevölkerung, das echte Volk zu unterdrücken oder zu beseitigen. Das ist hier das zentrale Kennzeichen in verschiedenen Variationen, was da auftaucht. Und das hat eben auch viel zu tun mit diesem Versuch der, also es ist eine Antwort, nicht die einzige, aber der Selbstkontrolle und der Versuch der Kontrollrestitution. Das klingt zwar paradox, aber wenn ich weiß, dass es einen übermächtigen Feind gibt, bin ich zumindest schon mal einen Schritt weiter, weil ich weiß, wo der Gegner steht, als wenn ich mich nur hilflos fühle. Und Menschen können sich in der Regel, das kennen wir auch privat, eher aggressiv erleben und das aushalten, als hilflos und ohnmächtig. Und das sehen wir hier.
Ich glaube, in England hat diese Debatte sehr viel auch mit dem sogenannten Kulturkrieg zu tun und der Wahrnehmung, dass die Polizei woke ist und im Grunde mehr härter gegen Rechte durchgreift als gegen Linke. Das hat sich auch gezeigt bei den ganzen Demonstrationen für die Palästinenser in den letzten Monaten, die auch sehr umstritten waren. Und die ist von der vom rechten Flügel der konservativen Partei ist diese Wahrnehmung auch, dass die Polizei eben zu woke sei, angeheizt worden.
Mich hat die Debatte eigentlich irgendwo erstaunt, weil ich war vorher im Midwest als Korrespondentin in Chicago und da war auch die ganze, während meiner ganzen Zeit, während den ganzen fast 5 Jahren dort immer eine Debatte über Tür-Tier-Policing, aber umgekehrt, also dass die Polizei eben viel, also bei schwarzen oder braunen potenziellen Verdächtigen eben sehr viel härter durchgegriffen hat und sehr viel schneller Verhaftungen unternommen hat als bei Weißen. Also es war umgekehrt.
Das war hier auch so, das hat sich etwas verändert. Hier hat es sich verändert, nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, glaube ich, über den institutionellen Rassismus bei der Polizei. Und da wurden sehr viele Veränderungen vorgenommen und inzwischen hat sich das Blatt etwas also die Wahrnehmung, ich sage nicht, dass es tatsächlich immer so ist, aber das in der Black Lives Matter-Debatte hat das eine große Rolle gespielt, vor allem auch als Politiker, einschließlich des jetzigen Premierministers, sehr öffentlich in die Knie gegangen sind. Und es war ein großes Thema.
Also die Ambivalenz von Bewertungen, das gehört ja zum Alltag der Politik dazu. Auch die politischen Gegner und auch die Extremisten haben manchmal einen Punkt, kann man sagen, aber wahrscheinlich werden sie ihn nicht so bewerten wie die eher gemäßigten Kräfte. Das gehört zum täglichen Geschäft. Wir sind jetzt ein Stück weit dem Phänomen der Radikalisierung auf die Spur gekommen. Lösen können wir es nicht, weil das ist auch ein Problem, was die Sozialwissenschaften weiterhin beschäftigen wird. Aber was auch interessant ist, ist, wie man so einen Tumult, den es ja in vielen Städten gegeben hat, wieder einfängt. Und da hatten Sie das, glaube ich, schon eingangs gesagt, Frau Thomas, mit großer Härte und mit Schnellverurteilungen geht die Regierung Starmer dort vor. Was genau macht sie denn da? Macht sie es richtig, macht sie es maßvoll oder macht sie es vor allem, um ein Exempel zu statuieren?
All diese Dinge. Ja. sie macht eigentlich das, was sie auch schon 2011 gemacht hat, als der jetzige Premierminister die Staatsanwaltschaft leitete. Und damals waren ja die Auseinandersetzungen, war der auslösende Punkt dieser Auseinandersetzung kurioserweise die Erschießung eines Schwarzen. Drogenhändlers, der eine Pistole dabei hatte und wurde von der Polizei erschossen. Und da hat sich wie ein Lauffeuer, das in London zunächst und dann auch in anderen Städten im Grunde auch überall gab es, also in ganz vielen unterschiedlichen Stadtteilen gab es Auseinandersetzungen, die damals nicht übers Internet, sondern über das Mobiltelefon organisiert wurden. Und da wurde auch sehr viel in Geschäften eingebrochen und so weiter. Und da wurde sehr hart durchgegriffen und die ganze Sache hat sich auch dann schnell wieder beruhigt. Und ich glaube, was jetzt eine Frage ist, die auch in den Medien sehr diskutiert wird, ist, man greift sehr hart durch, die Straßen sind ruhig, aber die Ursachen, die gehen nicht weg. Und deswegen entzündet sich dann immer wieder neu so ein Zorn oder es gibt einen kleinen Anlass und ich meine, in diesem Fall war es kein kleiner Anlass und wir stehen wieder vor den Scherben.
Aber wenn man so einen jungen Mann, junge Männer neigen zu Dummheiten und Gewalttätigkeit, das ist allgemein bekannt, wegen einer Dummheit gleich so hart bestraft für mehrere Monate ins Gefängnis oder dergleichen, was ich da gelesen habe, ist das noch in Ordnung? Ist das noch rechtsstaatlich?
Ja, ich glaube, rechtsstaatlich ist es. Und es wird ungewöhnlicherweise werden die Urteile im Fernsehen und im Hörfunk übertragen, wo die Richter sagen, warum diese Menschen verurteilt worden sind, eben um andere abzuschrecken. Aber viele der Leute, die jetzt ins Gefängnis kommen, sind nicht zum ersten Mal verurteilt. Die haben
Vorstrafen.
Die haben Vorstrafen. Ich glaube, was fraglicher ist, sind die Kinder, die auch jetzt bestraft werden.
Ich glaube, der Jüngste war 12.
Ja. War das so? Ja. Aber am meisten umstritten sind die Leute, die wegen ihrer Online-Tätigkeit bestraft werden. Das ist das Thema, was am meisten beunruhigt, würde ich sagen, in der Diskussion, in der intellektuellen Diskussion darüber.
Herr Decker, Frau von Predow, wäre das auch ein Rezept für Deutschland, gleich und konsequent hart durchgreifen, wenn sich Unruhen zeigen? Ich denke zum Beispiel jetzt auch an den G20-Gipfel in Hamburg. 2017 war der, da ging es ordentlich rund. Hätte man das machen müssen?
Ich glaube an und für sich, dass das Sinn macht, dass man, wenn sowas ist, dass man ganz klar sagt, so geht es nicht. Und eben, das ist schon ein Versuch, ein Exempel zu statuieren. Da hat der Frau Thomas vollkommen recht, weil das ja auch das ganze Land und die international so schockiert hat. Das hat man, glaube ich, einfach nicht erwartet. Und man hofft natürlich, wenn man so streng jetzt durchgreift, dass sich das eben nicht wiederholt wird. Dass viele da so einfach dachten, passiert eh nichts und so und mitgemacht haben und jetzt passiert eben doch was und das vielleicht, denke ich mich, ist das die richtige Entscheidung?
Ich denke ich denke ziemlich sicher nicht, auch aus einer Perspektive, die ich anfangs versucht habe zu skizzieren. Wenn wir verstehen, was passiert, ob das die London Riots von 2011 waren, die ja im Grunde erstmal auf den ersten Blick nicht sehr politisch waren. Ob sie es wirklich nicht waren, ist eine andere Frage. Sie wären auf jeden Fall nicht durch einen Nationalismus oder Rassismus geprägt. Oder die jetzigen, wenn wir uns die jeweils verstehen, als Ausdruck eines sich verschiebenden Verhältnisses und Machtgefälles zwischen gesellschaftlichem Allgemeinen und individuellem Konkreten, um es abstrakt zu sagen. Das heißt, zwischen den Lebensperspektiven, die sich Menschen in ihrer Lebenszeit eröffnen können, die immer mehr sozusagen geöffnet werden und immer mehr auch Schwierigkeiten haben zu realisieren, worauf sie ihr Leben ausrichten möchten und immer mehr gesellschaftliche Leistungserwartungen sich durchsetzen, wenn wir verstehen, dass das im Hintergrund steht, diese Verschiebung, dass sich die Gesellschaft auf Kosten der in ihr lebenden Menschen tendenziell immer mehr durchsetzt, dann ist das Öl ins Feuer gießen. Das bedeutet nämlich, mehr Druck aufzubauen, anstatt ihn wegzunehmen. Das ist im Grunde genommen etwas, was ja genau von den Antworten auch entspricht, wie Sie schon skizziert haben, genau von denselben Politikern, die vorher versucht haben und es auch heute tun, auch in Großbritannien, mit so etwas wie Nationalismus, und ich ergänze vielleicht dann nationaler Identität, das kommt ja fast dann auch in Deckung, mit Identitätsangeboten, zumindest zu entschädigen für das, was an individuellen Möglichkeiten nicht gestanden hat, dann durch Gruppenidentitäten zu entschädigen, dass man wenigstens dann Mitglied einer besonders wertvollen Gruppe der Briten ist und die sich dann, oder der Deutschen und ähnliches.
Aber
ich glaube nicht, dass
es sinnvoll ist. So ein Allheilmittel, Leute aus der Radikalisierung wieder rauszuholen, gibt es nicht.
Es geht um gesellschaftliche Bedingungen, unter denen Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Das fängt früh an. Das ist auch schon in der Schule. Großbritannien hat eine sehr hohe Segregation. Da schließen sich die Wege sehr früh. Gleichzeitig eben auch dann der Druck, der besteht und sich immer weiter tatsächlich auch in den letzten Jahren durch Digitalisierung und Liberalisierungsprozesse zu einer Entgrenzung geführt hat, wo sich die Gesellschaft immer schwieriger ist, sich gegenüber den Anforderungen der Gesellschaft abzugrenzen. Ich will nicht die Gewalt, die daraus entsteht, legitimieren. Ich sehe nur, dass wenn wir mit Gewalt darauf reagieren, mit Strenge, dann würden wir nur weiter die Gewalt steigern.
Dass unsere Gesellschaft.
Wie soll das dann in.
Ja, ganz kurz, wir sind so ziemlich auf der Endgeraden, dass unsere Gesellschaft einem Pulverfass ähnelt und was folgt, wenn es hochgeht. Davon erzählen Autoren gerne in dystopischen Romanen wie den von Michel Houellebecq oder Marion Messina. Da kann man Frankreich beim Burnout beobachten, aber auch andernorts ist nichts besser. Im Kino lief gerade der Film Civil War, der sich nicht mal mehr die Mühe macht, nach den Gründen eines Bürgerkriegs in den USA zu fragen. Man sieht einfach zu, wie sich die Amerikaner gegenseitig zerfleischen. Ja, dystopisch, gruselig, schön anzuschauen, schön zu lesen. Nehmen die Macher solcher Werke da Kommendes möglicherweise vorweg? Sind sie im Grunde Sensoren für das, was uns drohen könnte? Was meinen Sie, Frau Thomas?
Ja, ich glaube, das ist ein Doppeleffekt, dass Sie gleichzeitig absorbieren, was da ist, und die Freiheit haben, natürlich sich Dystopien vorzustellen, die spiegeln, was unterschwellig da ist. Und da gibt es viele Romane. In England sind im Moment Bürgerkriegsromane auch sehr
angesagt.
Beliebt. Ja, genau. Ja. Und auch Bürgerkriegsgeschichtsforschung ist sehr, sehr stark im Moment.
Der Firnis der Zivilisation ist dünn. Das ist seit dem Ersten Weltkrieg ein geflügeltes Wort. Wie dünn ist denn der Firnis Ihrer Ansicht nach, Frau von Bredow?
Ja, der ist leider, glaube ich, dünner geworden. Das ist, wenn man sich den politischen Diskurs und wie vieles fängt, hat das in Amerika angefangen. Das ist einfach polarisierter und brutaler und weniger höflich, muss man wirklich sagen, geworden in den letzten, seit Trump, aber es hat vielleicht schon in den USA mit der Tea Party angefangen, nicht? Und das ist jetzt seit einigen Jahren schon nach Europa herübergeschwappt. Und eben, und das ist nicht nur verbal, sondern eben auch physische Gewalt. Das sind hier immer mehr, auch Attacken auf Politiker. Das ist alles. Und deshalb bin ich nicht ganz einverstanden mit dem, was Herr Decker gesagt hat. Denn ich finde, dass man eben da doch hart durchgreifen sollte. Denn wenn man das nicht tut und das einfach immer so weiterläuft, wo kommt es dann hin?
Nicht? Aber Herr Decker kann jetzt leider nicht mehr widersprechen.
Nur ganz kurz, meine Forderung war nicht, das so weiterlaufen zu lassen. Das wäre ein arges Missverständnis. Okay. Ich sage nur, dass man hier versucht, den Teufel mit einem Belzebub auszutreiben, mehr vom selben dazuzugeben. Und die Antworten wären andere sonst.
Und damit sind wir aber tatsächlich auch am Ende der Sendung angekommen, über ein schwieriges Thema, nämlich wie entsteht Radikalisierung, wie kann man sie beobachten, Menschen, wie kann man ihrer Herr werden? Die Gewalt in der Mitte, welche Gefahren drohen der Demokratie? Mit Wendeline von Bredow, die Leiterin des Berliner Büros des Economist, mit Professor Oliver Decker von der Universität Leipzig und mit Gina Thomas, der Korrespondentin der FAZ in London. Mein Name ist Thomas Ihm und vielen Dank fürs Zuhören.